Lieben, vor einiger Zeit habe ich mit meiner Familie die Karl-May-Festspiele in Elspe besucht. Wir hatten super Plätze dort, obwohl wir ganz kurzfristig gebucht hatten. Das kam so, dass in der Reihe, wo wir gesessen haben, anscheinend niemand sitzen wollte. Dabei trug sie doch die Nummer 13. In unserem aufgeklärten Land passieren uns immer wieder die merkwürdigsten Dinge. Auch beim Start der Fußball-Bundesliga war das gestern wieder zu beobachten. Da werden Maskottchen mitgebracht, Glückshandschuhe müssen herhalten, das Handtuch muss am richtigen Platz hängen und die Schuhe spielen eine ganz wichtige Rolle. Miroslav Klose erzählte vor einigen Jahren, dass er sich immer erst den rechten Schuh anzieht, dann den linken und wenn er auf den Platz kommt, tritt er zuerst mit dem rechten Fuß auf den Rasen. Alles andere würde ihm Unglück bringen. Schlimmer noch wird es, wenn Trainer einen Glückspullover anhaben, den sie bei jedem Spiel tragen und nie waschen. Man stelle sich nur mal vor, jemand kommt auf die Idee, Glückssocken zu beschäftigen möchte. Und ich sage vorweg, dass die Welt des Aberglaubens viel größer ist, als wir vermuten. Fangen wir nur mal mit unseren Glückwünschen an. Ihr kennt das bestimmt. Da sagen wir manchmal, du, für deine Klausur morgen, da drücke ich dir die Daumen. Warum soll eigentlich ein Daumen, der in Eibelshausen gedrückt wird, Folgen haben für eine Klausur? Gar nicht auszudenken. Sind das jetzt alles nur liebenswerte Marotten von gestressten Fußballstars, die den Erfolg bitter nötig haben, dass sie ihn erzwingen wollen? Ist das alles harmlos, weil es sowieso nichts bewirkt? Oder steckt hinter solchen Marotten vielleicht doch irgendein Zauber? Und wenn das alles doch kein Humbug ist, wie sehr beeinflusst eigentlich dieser Aberglaube unser Leben? Das sind die Fragen, mit denen ich mich heute Morgen mit Osur in Dillenburg. Das Daumendrücken kommt aus grauer Vorzeit, als man dachte, dass unsere Finger noch irgendwelche Geister enthielten und der Daumen sei der mächtigste Geist. Ihn zu drücken bedeutet also, es soll dir nichts Böses geschehen. Neben den Glückwünschen gibt es allerdings auch noch viel mehr Glückssprüche. Die, so sagt der abergläubische Ehrenkodex, muss man nur zur richtigen Zeit richtig aufsagen, dann helfen sie garantiert. Wenn eine Frau heiratet, dann soll sie Pimpernelle, Salz und Dill in ihren Schuh tun und während der Trauung den Fuß über den des Mannes halten und leise vor sich hinsprechen: Ich trete auf Pimpernelle, Salz und Dill, wenn ich rede, bist du still. So kommt das, dass in manchen Ehen die Frauen das Sagen haben, heißt es zumindest. Natürlich gibt es im Kosmos des Aberglaubens auch eine Menge Glücks- und Unglückstage. Seit die Juden an einem Freitag, den 13. in Persien ausgerottet werden sollten, gilt dieser Tag als Unglückstag. Wir haben das auch mit den Kindern auf der Holland-Freizeit besprochen. Das wird ja alles im Buch Esther schön beschrieben. Aber als die Apollo 13 an einem Freitag, den 13. im Jahr 1970 abstürzte, da fand dieser Aberglaube auch in unserer aufgeklärten Zeit so richtig Nahrung. Außerdem aktivieren bestimmte Spaßvögel an einem Freitag, den 13. auch besonders gerne Computerviren. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Angst vor dem 13. krankhaft werden kann. Man nennt das dann die Triskaideka-Phobie. So können wir jetzt auch noch von Hufeisen und schwarzen Katzen reden, von Schornsteinfegern oder vierblättrigen Kleeblättern. Oder wir denken nach über den Ausruf Toi, 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 der wahrscheinlich eine Kurzform von Teufel, Teufel, Teufel darstellt. Der Spiegel interviewt ja immer wieder gerne Jugendliche. Vor einiger Zeit gab es auch eine Umfrage zum Thema Aberglaube und einige Jugendliche sagten ernsthaft, dass sie unter einer Leiter niemals hergehen würden. Und eine schwarze Katze von rechts oder von links möge bitte ihren Weg nicht queren. Die Plüschgiraffe, die muss allerdings zur Abi-Prüfung mit. Wahrscheinlich ist es so, dass diese Dinge im Alltag vieler Menschen vorkommen, vielleicht ja auch bei uns. Aber ich denke, die meisten von uns nehmen das nicht so ernst. Denn es handelt sich hierbei ja sozusagen um einen Aberglauben zweiter Klasse. Es gibt allerdings auch den Aberglauben erster Klasse. ein, der sehr ernst genommen werden sollte von uns, der bis in lebenswichtige Entscheidungen hineingreift. Da werden auch Daumen gedrückt und es wird auch mal toi 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 gerufen. Aber wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, dann geht man noch einen Schritt weiter. Statt auf Herz und Verstand und auf Gottes Geist zu hören, lässt man sich vom Lauf der Sterne leiten. Da liest du im Käseblättchen dein Horoskop. Natürlich sagst du, dass du nicht daran glaubst, aber du bist doch beunruhigt, wenn dir irgendwas Böses vorhergesagt wird. So war vor Jahren zu lesen, wie beruhigt die Schauspielerin Simone Thomalla war, als ihre Astrologin nichts gegen ihre Heirat mit Rudi Assauer einzuwenden hatte. Inzwischen haben sich die beiden längst wieder getrennt. Andere Menschen glauben ganz fest an Energieströme, die unser Leben positiv oder negativ beeinflussen. Sie lassen ihre Warze oder Gürtelrose von einer Besprecherin behandeln. Geheimnisvolle Kräfte in den richtigen Formeln von der richtigen Person ausgesprochen, möglichst bei Vollmond, darauf setzen nicht wenige Leute. Was ist von alledem nun zu halten? Aberglaube ist das, was über unseren Verstand hinausgeht. Der Glaube an Übersinnliches. Im 19. Jahrhundert sprach man auch von einem Oberglauben oder Überglauben. Erst später wurde der Aberglaube in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem falschen Glauben, zu einem Glauben, der mit dem christlichen Glauben im Widerspruch steht. Die Aufklärung und das Christentum marschieren hier ausnahmsweise mal Hand in Hand. Die einen spöttisch, die anderen warnt, beide aber entschieden kritisch, wenn es um Aberglauben geht. Die Aufgeklärten spotten, weil sie denken, dass gar nichts hinter dem Aberglauben steckt. Die Christen warnen, weil sie meinen, dass mehr dahinter steckt, als uns lieb ist. Ich schlage daher ein paar Unterscheidungen vor. Fangen wir mit unseren harmlosen Gewohnheiten an. Natürlich ist das völlig okay, wenn jemand seinen Plüschtiger mit ins Examen nimmt, weil ihn das beruhigt. Darüber muss man sich nicht aufregen oder lustig machen. Wir halten schließlich auch die Hand vor unseren Mund, wenn wir gähnen. Wir tun das inzwischen aus Anstand. Aber früher haben die Menschen das getan, um zu verhindern, dass böse Geister in ihren Mund hineinfliegen. Ein handfester Aberglaube also. Neben diesen harmlosen Gewohnheiten gibt es zweitens auch noch einige abergläubische Dinge, die einfach Quatsch sind. Seit Urzeiten werden dem Vollmond geheimnisvolle Kräfte nachgesagt. Wenn er die Gezeiten beeinflussen kann, und das ganz schön stark bei Ebbe und Flut, dann kann er doch sicherlich auch Menschen, Tiere und Pflanzen beeinflussen. Nun mag es noch sinnvoll sein, den Garten nach dem Mondkalender zu bepflanzen und zu düngen. Aber dass ein Haarschnitt zu Vollmondzeiten vor Deckhaarverlust schützt, ist meines Erachtens völlig unsinnig. Das klingt schon sehr nach der alten Bauernregel, kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Vieles in diesem Bereich funktioniert, weil wir es einfach erwarten und es deswegen auch öfter erfüllt wird als an anderen Tagen. Wir tun bestimmte Dinge nur zu bestimmten Stunden und Tagen und deshalb passiert es an anderen Tagen und Zeiten deutlich weniger. Kommen wir aber nun zu einem dritten Aspekt des Aberglaubens, der nicht ganz so harmlos ist. Für viele ist der Aberglaube nämlich ein Halt im Leben. Wir spüren trotz all unserer Errungenschaften und Erfindungen, dass wir letztendlich ja nie ganz sicher sind in unserer Welt. Wir haben über vieles keine Kontrolle. Wir fürchten uns vor Krankheiten, vor Unglück, für uns und unsere Lieben. Wir fragen uns, ob nicht mehr zwischen Himmel und Erde passiert, als sich unser Verstand erklären kann. Wer weiß, welche Geheimnisse da walten, welche Mächte und Kräfte da Einfluss haben. Vielleicht sollten wir da lieber auf Nummer sicher gehen und diese Mächte beschwichtigen. Darum rufen wir toi, toi, toi und klopfen aufs Holz. Wir schauen uns auch eine Braut niemals vor der Trauung im Brautkleid an. Das könnte ja Unglück bringen. Oder im Theater pfeifen wir nicht und Katzen und Leitern meiden wir. In den Glücksbrunnen werfen wir unsere Glücksmünzen, denn wir wollen es uns ja nicht mit der Macht, die Glück und Unglück verteilt, verderben. Merkt ihr, wir sehnen uns nach Geborgenheit im Leben. Wir brauchen gute Mächte, die uns beschützen. Darum greifen wir nach jedem Strohhalm. Ein bisschen Aberglaube hier und da kann ja nicht schaden. Und dann geht es vielleicht noch einen Schritt weiter. Vielleicht kann man diese geheimnisvollen Kräfte zwischen Himmel und Erde sogar zähmen. Vielleicht können wir sie nutzen, umlenken und auf unsere Wünsche ausrichten. Wir müssen nur die richtige Formel finden, um sie dann auf die richtige Weise im richtigen Moment auszusprechen. Dann können wir selbst helfen und heilen. Genau das ist es, worum es beim Besprechen geht. Ich nehme den Namen des dreieinigen Gottes und benutze ihn wie eine Zauberformel. Alles muss richtig gemacht werden, dann hat die Besprecherin Macht und heilt Menschen und Tiere. Ein Spruch da ist zum Beispiel, Gicht wie Geschicht, wie das Evangelium spricht, geh heraus aus dem Kopfe, geh heraus aus allen Gliedern, bring dem Menschen die Gesundheit wieder im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht die Besprecherin und meint, dass geheimnisvolle Energien durch ihre Hand, durch diesen Spruch auf den Besprochenen übergehen. Energien, die wirken, egal ob ich es glaube oder nicht. Im Internet werden sogar Schnellkurse angeboten. Besprechen lernt man an einem Wochenende für 75 Euro Kursgebühr. Im Kleingedruckten steht allerdings, dass besprochene Gegenstände und Personen dem Willen desjenigen unterworfen werden sollen, der die Besprechung durchführt. Es geht also letztlich darum, dass du dich jemandem anvertraust, wenn du dich besprechen lässt, und dass sich andere dir ausliefern, wenn sie besprochen werden. Spätestens hier merken wir hoffentlich, dass Aberglaube alles andere als harmlos ist. Dieser Aberglaube erster Klasse steht im krassen Gegensatz zum christlichen Glauben und bringt einige Probleme mit sich. Erstens, sensible Menschen werden ängstlich und abhängig davon. Manche Menschen, die in diesen Aberglauben hineingeraten sind, trauen sich kaum noch etwas zu tun. Wenn sie sich nicht nach allen Regeln des Aberglaubens abgesichert haben, gehen sie gar nicht mehr aus dem Haus. Sie achten nur noch auf den Mond, bestimmte Tage, Katzen, Leitern und Zaubersprüche. Das zweite Problem hat etwas damit zu tun, dass Besprechen eine Form des Zauberns ist und dass gezaubert wird in drei Herrgotts Namen. Das heißt also, der Name Gottes wird missbraucht. Es wird versucht, Gott für die eigenen Belange in Dienst zu nehmen. Es wird nicht wirklich gebetet, sondern Gottes Kraft wird herbeigeredet. Aber so lässt Gott nicht mit sich umgehen. Er ist keine Supermedizin in der Hand des Besprechers. Das, was uns hier als weiße Magie verkauft wird, stammt nicht von Gott. Die Mächte, die beim Besprechen wirken, sind teuflische Kräfte. Denn der Teufel stellt sich uns gar nicht so oft als dunkle Macht dar, wie wir meinen. Er führt uns viel lieber als Engel des Lichts hinter das Licht. Und daraus ergibt sich das dritte Problem. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Es kann sein, dass du Gürtel, Rose und Warze, Gicht und Wunde durch weiße Magie losgeworden bist. Dafür hast du dich abhängig gemacht von Mächten, die viel schlimmer, schädlicher und gefährlicher sind als die Krankheit, mit der du anfangs zu kämpfen hattest. Du hast durch deinen Aberglauben eine Tür geöffnet, durch die alles Mögliche in dein Leben hineingekommen ist. Und darunter sind möglicherweise auch Geister, die du von alleine nicht mehr loswirst. So ist der Aberglaube oft ein Glaube, der über das Ziel hinausschießt und sich falschen Hoffnungen ausliefert. Und nicht zu Unrecht dichtete Emanuel Geibel, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster. Wenn das Wort Gott auch nur annähernd Sinn machen soll, dann kann es doch nicht um einen Gott gehen, der wie ein Geist aus der Flasche herauskommt, den ich rufen kann und über den ich verfügen kann. Gott bedeutet, da ist ein Herr über Himmel und Erde, der weit größer ist als ich. Und wer ihn zu einer Zauberformel degradiert, der hat ein ernstes Problem mit diesem Gott. Er macht sich zum Herrn und Gott zum Diener. Darum lade ich dich ein, doch mal zu prüfen, ob dir nicht mit dem wahren Glauben an Gott, den Herrn, mehr geholfen ist, als im Aberglauben zu versinken. Berenike zumindest hat das so erlebt. Und sie hat ihren Weg vom Aberglauben zum wahren Glauben in der Bibel aufgeschrieben. Wir haben ihre Geschichte vorhin aus Markus 5, Vers 21, Vers 4 bis 34 gehört. Die Geschichte von der Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Außerbiblische Quellen verraten uns, dass diese Frau Berenike hieß. Sie hat es tatsächlich geschafft, von einem Aberglauben zum lebendigen Glauben an Jesus zu finden. Und das war kein leichter Weg für sie. 12 Jahre, sagt die Bibel, wurde Berenike von ihrer Krankheit gequält. Dabei hat sie doch alles versucht, ihre ständigen Blutungen loszuwerden. Doch unter den Heilern jeder Zeit war kein Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik und kein attraktiver junger Arzt aus dem Emergency Room zu finden. Die damaligen Ärzte arbeiteten mit allen möglichen und unmöglichen Methoden. Sie dokterten an ihr herum, sie gaben ihr Heiltränke, schnibbelten vielleicht hier ein bisschen und da ein bisschen. Vielleicht versuchten sie es auch mit Zaubersprüchen, aber helfen konnte der armen Frau niemand. Berenikes Geld ist weg, ihr Leiden nicht. Aber was sie sympathisch macht, ist ihre Sehnsucht nach einem anderen Leben, ihr Wunsch, endlich heil zu werden. Sie ist vollkommen isoliert, weil sie aufgrund ihrer Erkrankung als unrein in der Gesellschaft gilt und gemieden wird von den Leuten. Sie hat ständig Schmerzen, es ist ihr total peinlich und ihre Familie grenzt sie auch schon ein bisschen aus. Nach 12 Jahren ist das Mitleid der Angehörigen erschöpft. Diese Frau ist ihnen peinlich. Aber Berenike gibt nicht auf. Und so findet sie einen, der ein besonderes Herz hat für die, die selber nicht mehr weiter wissen und am Ende sind. Denn Menschen, die es schwer haben, Menschen mit bösen Erfahrungen, Menschen, die enttäuscht wurden, Menschen, die alles versucht haben, die zählen bei unserem Gott ganz besonders. Sie haben Gewicht bei Gott und finden bei ihm Gehör. Berenike weiß das noch nicht, aber sie hat einen Plan. Sie glaubt ganz fest, dass es heute besser mit ihr werden wird. Denn Jesus, der Arzt der Kranken und Armen, zieht durch ihre Stadt hindurch. Es gibt natürlich wie immer einen riesigen Auflauf in der Stadt. Doch das hat Berenike vorhergesehen. Ihr Plan erscheint ein wenig wie eine uralte Form von Aberglauben, aber sie sagt sich: Wenn ich nur sein Gewand berühren kann, dann wird mir das helfen, dann werde ich endlich gesund. Berenike denkt, da gehen doch starke Energien von diesem Jesus aus. Er ist komplett aufgeladen mit heilender Kraft, selbst sein Mantel ist noch ein Kraftwerk an Macht und diese Macht, die will ich anzapfen. Weil sie so scheu und voller Scham ist, will sie nur mal eben von hinten ein bisschen Jesus-Energie bekommen. Mehr will sie ja gar nicht. Mehr traut sie sich auch nicht zu. Sie will nicht in die Sprechstunde und sie will keine persönliche Beratung. Nein, nur so ein bisschen Gotteskraftstoff möchte sie haben. Reiner Aberglauben. Irgendwie aber weiß Berenike, dass sie es bei Jesus mit einem besonderen Menschen zu tun hat. Unter ihrem Aberglauben rührt sich schon etwas Neues. Sie fängt an, Jesus zu vertrauen. Das heute ist ihre Chance, das glaubt sie. Und ich bin sicher, es ist auch deine Chance, etwas von Gottes Kraft zu spüren in diesem Gottesdienst. Denn dieser Jesus von damals, der ist ja auch heute hier bei uns. Und er hat immer noch dieselbe Macht wie damals. Und Jesus hat auch immer noch ein offenes Ohr für alle, die mit ihrer Leidensgeschichte zu ihm kommen. Auch deine Geschichte findet bei ihm Gehör. Und er hat ein großes Herz für deine Enttäuschung und Nöte. Jesus ist keine gesichtslose, herzlose, anonyme Macht irgendwo oben im Himmel, sondern er ist der, der den Ehrentitel Heiland trägt, weil er die heilt, die ihn suchen. Und er wünscht sich, dass Menschen so neugierig auf ihn werden wie Berenike, dass sie sagen, ich will mich diesem Jesus nähern, vielleicht erstmal nur ganz vorsichtig von hinten, aber ich will herausfinden, ob bei ihm nicht die Antworten auf meine vielen Fragen zu finden sind. Und so wühlt sich Berenike unter Einsatz ihrer Ellbogen durch die Menge. Sie schleicht sich von hinten an und fasst nach dem Mantel Jesu. Es beschämt mich immer wieder zu lesen, was dann passiert. Im Handumdrehen. Wirklich von einer Sekunde zur anderen. Nach 12 Jahren des Leidens wird diese Frau frei von ihrer Qual. Die Blutungen hören auf, ihr Leiden ist vorüber. Ja, in der Nähe Jesu wird es besser mit Menschen. Das ist bis heute noch genauso. Wäre es nun eine Geschichte des Aberglaubens, dann wäre sie hier zu Ende. Denn das Ziel ist ja erreicht. Energie wurde abgezapft, heilende Ströme sind geflossen, das Problem ist gelöst, aus und Ende. Wie gerne hätte sich Berenike jetzt fortgeschlichen. Und wenn sie sich nicht gestorben ist, dann würde sie sich heute noch über ihren cleveren Aberglauben freuen. Aber die Geschichte ist an dieser Stelle nicht zu Ende. Jesus spürt nämlich, was passiert ist, und er ruft: Wer hat mich berührt? Warum fragt er das? Will er mit dieser Frau schimpfen? Will er ein Honorar, wenigstens aber einen Dank? Nein, er sucht persönlichen Kontakt. Hier geht es nicht um energetische Strömung, hier geht es um heilsame Beziehungen bei Jesus. Und so meldet sich Berenike zitternd zu Wort und gesteht, was geschehen ist. Von Freude ist bei ihr keine Spur. Berenike ist bis auf die Knochen erschüttert. Da steht nicht irgendein Wunderheiler vor ihr. Das hier, das ist Jesus. Das ist Gott selbst. Sie ist Gott zu nahe gekommen. Sie bekommt Angst und merkt, das hier, das ist eine Nummer zu groß für mich. Aber Berenike tut das eine, was in solchen Momenten zu tun ist. Sie hört auf, Gott zum Diener und sich selbst als Herrin aufzuspielen. Sie bedient sich nicht mehr machtvoller Formeln, sie wirft sich vor Jesus auf den Boden. Das ist eine Geste der Anbetung. Sie liefert sich Jesus aus und vertraut sich ihm an. Die ganze Wahrheit ihres schweren Lebens fließt aus ihr heraus. So war das, Jesus. Ich konnte nicht anders. Ich wollte es wenigstens bei dir versuchen. Jetzt hängt alles an seiner Reaktion. Was wird Jesus tun? Er hebt sie aus dem Staub und spricht sie frei. Jetzt ist es mehr als Aberglauben und Jesus sagt zu ihr: Du glaubst ja, Berenike. Du glaubst und das macht dich wirklich heil. Du sollst ab jetzt gesund sein, gesund und heil, meine Tochter, denn du bist jetzt ein Kind Gottes. Jesus gibt ihr sozusagen, was sie sich vorher einfach nehmen wollte. Jesus sagt nicht Nein zu dieser Frau, er sagt Ja. Ja, sei gesund. Ja, geh in Frieden. Ja, du darfst heil sein. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Merkt ihr, dass das jetzt eine Geschichte des Glaubens geworden ist, dadurch, dass die beiden miteinander gesprochen haben? Geschichten des Glaubens führen immer dazu, dass Menschen viel mehr empfangen, als sie erwartet haben. Berenike ist nicht nur geheilt worden, sie hat ein ganz neues Leben empfangen. Aus der ewig Kranken ist eine Kerngesunde geworden, aus der immer Geplagten ist eine befreite Frau geworden. Aber was noch viel wichtiger ist, aus einem verlorenen Geschöpf Gottes ist wieder ein Kind Gottes geworden. Berenike darf wissen, ich bin jetzt eine Tochter Gottes. Mein Leben liegt nicht mehr in der Hand dunkler, ungewisser Mächte. Mein Leben ist jetzt bei Gott geborgen. Was mir Sorgen bereitet, ist bei ihm gut aufgehoben. Was mir Angst macht, das darf ich ihm nennen. Und sollte ich doch einmal wieder krank werden, so weiß ich jetzt, dass es besser ist, krank in Gottes Armen zu liegen, als die eigene Seele an die Gesundheit zu verlieren. So kam Berenike von einem Aberglauben zum Glauben an den lebendigen Gott. Und du kannst sicher sein, dass das auch bei dir möglich ist, auch heute. Jesus verachtet dich nicht, auch wenn du dein Heil im Aberglauben gesucht hast. Er verspottet dich nicht, wenn du nach heilenden Kräften gegriffen hast. Nein, er freut sich, wenn du dich nach Geborgenheit und Heilung sehnst. Und er ruft dir zu: Komm doch auch zu mir, wenn du dich abplagst und müde geworden bist von deinem Leidensweg. Komm zu mir mit allem, was dir das Leben sauer macht. Komm zu mir und hör mit deinem Aberglauben auf. Lass die Kopie doch hinter dir und halt dich ans Original. In meiner Nähe wird es besser mit dir. Wäre es nicht schön, wenn du wie Berenike sagen könntest: Ich bin jetzt endlich Gottes Eigentum. Und Jesus sagt zu dir: Meine Tochter und mein Sohn. Du darfst Gottes Kind sein. Und alles, was an dunklen und ungewissen Mächten dich quält, das darfst du bei ihm abgeben. Denn auch dein Leben ist geborgen in Gott. Was dich sorgt, das ist bei ihm gut aufgehoben. Was dir Angst macht, das darfst du ihm nennen. Denn du darfst Gott gehören. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen und lade dich ein, mit Jesus während des folgenden Liedes darüber nachzudenken. Es heißt nur der Saum deines Gewandes. Ich darf euch bitten, dass wir zum Gebet jetzt aufstehen und dann dieses Lied miteinander singen.